Fähigkeit bekommt, sozusagen die Zusammenhänge in der Welt nicht auszusagen, ja, sondern unmittelbar in der Struktur, in seiner eigenen Struktur selbst anzuzeigen, ja, oder zu wiederholen und zu manifestieren. Und so wird es ein Bild hier. Von uns ist ein Bild. Und dazu muss die Wirklichkeit muss durch den Satz auf Ja oder Nein fixiert sein. So. Und dazu muss sie durch ihn vollständig beschrieben werden. Also das kommt von dieser Idee, die Welt ist der Fall, ja. Der Fall entweder findet statt oder nicht, also entweder ja oder nein. Und der Satz muss so aufgebaut werden, der Satz sozusagen kongruent oder homolog zur Wirklichkeit aufgebaut ist. Und dann kann man sehen, also jenseits jeder Aussage, kann man sehen, ob es wahr ist oder nicht. Und der Satz konstruiert eine Welt mit Hilfe eines logischen Gerüstes. Darum kann man am Satz auch sehen, wie sich alles Logische verhält, wenn es wahr ist. Man kann aus einem falschen Satz Schlüsse ziehen. Einen Satz verstehen heißt wissen, was der Fall ist, wenn er wahr ist. Und so geht weiter und weiter. 404, die Sätze werden verglichen mit Mechanik. Und dann 404.1.1 beginnt dann ein bisschen angedeutet, diese, aber nicht dargestellt, wirklich diese Notation. X in Klammern bedeutet für ihn alle X. Ja. Wollten wir zum Beispiel, dass wir durch alle x, fx ausdrücken, durch Vorsetzen eines Indexes von fx ausdrücken, etwas allgemein fx und so weiter. Wollten wir das Index anzeigen und so weiter und so weiter. Wir könnten Indizität der Variable nicht verstellen und so weiter, sagt er selbst. Ja. Alle diese Bezeichnungsweisen genügen nicht, weil sie nicht die notwendige mathematische Mannigfaltigkeit haben. Das heißt, zunächst einmal kritisiert er, dass wenn ich nur in Variablen spreche, also wenn ich nur sage, wie ich geschrieben habe, generell für irgendwelche X gilt irgendetwas, ja, dann reicht das nicht aus, weil in dem Falle die Aussage es ist die Reaktion. Man muss wirklich ins Technische gehen, ja. Was ist die Reaktion auf so eine Situation? Zum Beispiel, wir haben eine Funktion, irgendwelche Funktion. Und wir sagen, diese Funktion verhält sich zwischen, sagen wir, 1 und 2 so. Ja, das ist die Funktion x Quadrat. Woher weiß ich das? Ich kann sagen, für alle diese Punkte. Aber der Zeit der Punkte ist unendlich. Also in diesem Sinne weiß ich das. Das genügt nicht. Das will auch sagen, das ist relativ technisch. Und es geht darum, dass Wittgenstein die Forderung aufstellt, nichts zu sagen, was auf eine Unendlichkeit sozusagen bezieht. Das heißt, wenn ich etwas sage, muss ich auch die Möglichkeit bekommen, muss ich anzeigen, wie Element finde, auf den irgendetwas sich effektiv bezieht. Nicht, dass es zum Beispiel in dieser zwischen 1 und 2 sich so verhält, ja, sondern ich muss tatsächlich irgendetwas finden, wo es sich so verhält. Und auch wenn ich markiere und sage, von einem Punkt zu anderen, und von A bis A, ja, reicht es nicht aus. Aus demselben Grunde genügt die idealistische Erklärung des Sehens der räumlichen Beziehungen durch die Raumbrille nicht, weil sie nicht die Mannigfaltigkeit dieser Beziehungen erklären kann. Die Wirklichkeit wird mit dem Satz verglichen. Also es gibt diese Gestaltpsychologie, ja, die ist ja inzwischen weg, ja. Oder wieder zurück, ja, ich weiß es nicht, wahrscheinlich geht die Gehirnforschung wieder zurück, dass ich das ganze Bild sehe, ohne zu sagen, ohne alle Elemente anzeigen zu können. Ja. Man kommt in einer, ich weiß nicht, einen Raum und hat so ein ganzheitliches Sehen. Es gibt diese Theorie. Und Wittgenstein sagt das von Zaniot nicht. Ich muss wirklich sagen, wo was liegt, ja, und wo was sich befindet. De facto, ja, dann funktioniert es. Ja, funktioniert es. Beachtet man nicht, dass der Satz einen von Tatsachen abhängigen Sinn hat und so weiter und so fort. P ist ja minus P, das ist ganz klar. Dann kommt die Frage der Verneinung und so weiter und so fort. Das interessiert uns nicht. Dann kommt diese Existenzzeichen, ja nicht wahr? 4, 1, 2, 5, 2. Reihen, welche durch interne Relationen geordnet sind, nenne ich Formenreihen. Die Zeilenreihe ist nicht eine externe, sondern nach einer internen Relation geordnet. Und dann kommen diese für alle. A gilt Relation B, dann gibt es X ja, und für ihn gilt das und jenes, und das habe ich ja auch erklärt, und das geht irgendwie, das ist alles Vorbereitungsüberlegungen zum Punkt 4.3. Und dann und darauf löst sich hinaus. Ja. Es geht darum, dass er sagt, die Wahrheitsmöglichkeiten der Elementarsätze bedeuten die Möglichkeiten des Bestehens und Nichtbestehens der Sachverhalte. Und dann 4.3.1, die Wahrheitsmöglichkeiten können wir durch Schemata folgender Art darstellen. W bedeutet wahr, F bedeutet falsch, die Reihen der W und F unter der Reihe der Elementarsätze bedeuten leichtverständliche Symbolik deren Wahrheitsmöglichkeit. Und das ist eben der Punkt, der hier zentral ist. Warum, wozu dient diese ganze Analyse, die ich gezeigt habe, dient dazu, dass ich, wenn ich einen Satz sage, von Zürich, ich meine, dass diesen Typ weiß ist und so weiter und so fort, dann fragt man sich, ist es wahr oder ist es falsch? So. Und alle Sätze müssen entweder falsch sein oder wahr sein. Das war die Forderung. Das war die Forderung. Das heißt, es geht nicht darum, dass ich eine Meinung teile, dass ich dieser Meinung zustimme oder dass ich feststelle, dass dieser Mensch tatsächlich das denkt und so weiter und so fort. Das ist alles für uns irrelevant. Für uns ist nur relevant, ob es wahr ist oder falsch. Gut. Dann muss ich eine Möglichkeit haben, und diese Möglichkeit, die ist ja da angezeichnet, und darauf läuft es hinaus, dass ich diesen Satz so analysiere, dass dieser Satz zerfällt in Einzelteile, und diese Einzelteile sehen folgendermaßen aus: Subjekt, Prädikat. Ein Subjekt, ein Prädikat. Das heißt, Tisch weiß oder nicht weiß, steht in diesem Zimmer, steht nicht in diesem Zimmer und so weiter und so fort. Ich habe das alles sozusagen analysiert und so eine Konstruktion bekommen. Wenn ich sage, ich meine, dass dieser Tisch dasteht, so viele Welten, wo er dasteht, so viele Welten, wo er nicht dasteht und so weiter. Ja. Alles ist analysiert. Wenn alles ist analysiert so, dass alle Funktionen, die im Satz auftauchen, alle Wahrheitsfunktionen sind, dann kann ich dieser Satz ist einfach auf eine triviale Weise feststellen, indem ich einfach eine Rechenmaschine appliziere auf diesen Satz und einfach errechne, ob dieser Satz wahr ist oder falsch, durch eine solche Tabelle. Da fragt man sich nicht, was dieser Satz überhaupt bedeutet. Ja, das heißt, dieser Satz bedeutet nichts anderes als diese Tabelle. Und das ist die Grundaussage von Wittgenstein in Bezug auf diesen Symbolismus. Ja, das heißt, was dieser Symbolismus im Endeffekt anstrebt, ist eine Tabelle. Diese Tabelle ist so aufgebaut, dass jeder Satz, dass jeder Elementarsatz wahr oder falsch sein kann. Da gibt es ja Regeln. Diese Regeln werden durch die logischen Zeichen angezeigt. Wie man das alles umrechnet, da steckt man in deiner Rechenmaschine und da kommt der Antwort entweder wahr oder falsch. Und diese Tabelle ist der Sinn des Satzes. Also wenn ich frage nach der Bedeutung oder Sinn, dann sagt Wittgenstein, der Sinn des Satzes ist das Schema, nach dem die Wahrheit oder Falschheit dieses Satzes errechnet wird. Also es ist nicht, was man dabei denkt. Es ist nicht sozusagen das Verhältnis dieses Satzes zu Kontext, zu Kultur, ich weiß nicht, Völkerpsychologie oder so. Sondern es ist schlicht und einfach ein Schema, wie man feststellen kann oder nicht kann. Wenn man das nicht kann, hat dieser Satz keinen Sinn oder keine Bedeutung, kann man vergessen. Also entweder gibt es dieses Schema, dann hat es Bedeutung, gibt es Schema nicht, dann hat es keine Bedeutung. So. Und diese Analyse, die ich gezeigt habe, das ist diese Möglichkeit der Umrechnung eines jeden Satzes. Ja. Und wie gesagt, die Umrechnung wird durch zwei, was er hier beschreibt, setzt das, was ich erzählt habe, voraus. Das sind so Hinweise. Zwei Momente, das heißt, ein Moment ist der Unterschied zwischen intensiven und extensiven, und zwei Unterschied zwischen Quanten. Ist es einmal weg oder geklärt, dann kann man jeden Satz errechnen. Bezüglich der und dieses 4.2 bezüglich der Übereinstimmung, Nichtübereinstimmung eines Satzes mit der Wahrheitsmöglichkeit von n Elementarsätzen gibt es und so. Das sind eben diese möglichen Welten. Ja. Das heißt, es gibt so viele Möglichkeiten, wo diese Sätze so aussehen, es gibt andere Möglichkeiten, wo sie nicht aussehen. Und die Summe, Sigma ist die Summe aller dieser Möglichkeiten ergibt das ganze Feld, in dem der Satz platziert werden kann, und dann, wenn man dieses ganze Feld errechnet, dann kann man sagen, ist der Satz bei allen Möglichkeiten richtig oder bei allen Möglichkeiten falsch, und so ist das einfach. Und dann geht es in diese Richtung. Was er jetzt schreibt, er reagiert auf bestimmte Position von Frege, reagiert auf bestimmte Position von Russell. Wir können das alles analysieren, das bringt uns nicht weiter. Weil im Grunde geht es darum, das Prinzip, wie man das rechnet, festzustellen. Und dann kommen diese 5 hier, nicht wahr? Der Satz ist eine Wahrheitsfunktion der Elementarsätze. Das habe ich schon gesagt.
Irgendwie finde ich das so ein bisschen, wenn wir da jetzt so durchrennen. Das ist so ein
doch, 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 doch.
Ja, dann ist es schon okay, da durchzurennen, aber irgendwie finde ich jetzt gerade sehr verwirrend.
Doch, doch. Weil das sind wirklich Verweise auf das, was ich schon gesagt habe. Deswegen sollen wir das durchrennen. 502. Es liegt nahe, die Argumente von Funktionen mit den Indizien von Namen zu verwechseln. Ich erkenne nämlich sowohl ein Argument wie ein Index die Bedeutung des sie erhaltenen Zeichens. In Russell zum Beispiel ist ein Index, diese Zähler, das heißt konkret, ja, nicht wahr, der darauf hinweist, dass das ganze Zeichen das Additionszeichen, das Kardinalzeichen ist und so weiter. Ich weiß nicht, was es Ihnen bringt. Allerdings, an einer Stelle ist es klar, warum es handelt, nämlich in Klammern. Im Namen Julius Caesar ist Julius als Index. Der Index ist immer ein Teil der Beschreibung des Gegenstandes, dessen Namen wir ihn anhängen. Zum Beispiel der Caesar aus dem Geschlechte der Julia. Und es geht darum, ob man, wie man mit dem Namen umgeht. Ja, wie man mit dem Namen umgeht. Zum Beispiel, wie man sagt, ist so etwas wie ein Cäsar oder ein König oder überhaupt ein Herrscher, ist es so etwas vorhanden? Können wir über Macht oder König als solches sprechen? Ja. Und Russell würde sagen, nein, das können wir nicht, sondern wir können über den König sprechen oder Cäsar sprechen, nur wenn wir diesen König oder Cäsar indexieren. Das heißt, der Verweis konkretisieren. Das heißt, wenn wir nicht über Cäsar als solchen sprechen, sondern über Julius Cäsar sprechen. Wenn wir eine solche Konkretisierung diesen Begriff vorschlagen, der diesen Begriff tatsächlich auf eine einzelne Person bezieht. Und zwar, wenn wir zum Beispiel sagen, es gibt so einen, der Cäsar war, und zwar war das konkrete Julius Cäsar. Ja? Dann kann man sagen, wenn es dieser Julius Cäsar war, dann gab es überhaupt Cäsaren sozusagen. Und dann kann man auch sinnvoll Sätze formulieren, die auf einen bestimmten Namen, auf konkreten Namen verweist. Und da, aus dieser Überlegung kommt generell die Frage danach, ob man, wenn man mit Begriffen operiert, wenn man mit Namen operiert, wie weit soll man gehen, um diese Namen zu konkretisieren. Ja. Wittgenstein zunächst einmal, wie Sie wissen, ist ja, wie Sie sehen, ist ja sehr radikal. Also er fordert tatsächlich, dass man einen persönlichen Namen, also nicht nur Cäsar, sondern einen persönlichen Namen Julius sozusagen angibt, dann ist die Wahrheitsfunktion zu errechnen, wenn man auf diesen Namen sich bezieht. In dieser Situation sagt er, die Verwechslung von Argument und Index liegt, wenn ich mich nicht irre, der Theorie Freges und so weiter von Bedeutung der Sätze Funktionen zugrunde. Für Frege wären die Sätze der Logik Namen und deren Argumente die Indizien an diesen Namen. Das heißt, man kann die Sache umdrehen und sagen, war Julius tatsächlich ein Cäsar? Würde zum Beispiel ein Historiker fragen, war Julius tatsächlich der Cäsar? Dann kann man sagen, Julius war ein Mensch, der auch Cäsar war. Das ist ein Argument. Ja. Allerdings, sagt Wittgenstein, dieser Argument ist kein Argument, es ist keine Feststellung, sondern ist eine Indizierung. Das heißt, wenn wir sagen Cäsar, können wir das nicht anders formulieren und nicht anders denken, als wenn wir denken, dass Julius Cäsar ein Cäsar war. Es ist absolut die gleiche Vorgehensweise, mit der Problematik der Sprache umzugehen, wie es gibt den Tisch, es gibt den Tisch nicht. Ja. Das heißt, wir können gar nicht uns so etwas wie ein Cäsar vorstellen, wenn wir nicht zunächst einmal wissen, dass es einer war, der so genannt worden war und so auch funktioniert hat. Das heißt, die Existenz von so etwas wie einem konkreten Julius Cäsar ist die Voraussetzung dessen, was wir überhaupt über so etwas wie König Cäsar in alten Rim sprechen können. Es ist sozusagen kein Gegenstand einer Fragestellung. War Cäsar, war Julius ein Cäsar oder nicht? Ja. Das, bei Frege ist das so, ja. Das kann man so fragen. Und Wittgenstein sagt, so fragen kann man nicht. Ja. Er ist sehr, sehr konsequent in der Behauptung, dass es irgendetwas immer schon vorgegeben als eine Realität sein muss, damit man überhaupt anfängt, vernünftig darüber zu reden. Alles einsichtig. Ja. Das heißt, auf allen Ebenen der Überlegung kommt es immer zu der Frage nach der Existenz, ja, wie ich die von Anfang an beschrieben habe. Dass die Existenz ist etwas, was vorausgesetzt ist. Etwas nicht, dass wir uns fragen, gibt es so etwas überhaupt? Ausgehend aus allgemeinen Überlegungen. Weil wir können diese allgemeinen Überlegungen nicht anstellen, wenn wir nicht stillschweigend davon ausgehen, dass es sowas gibt. Also es ist eine sehr, sehr grundsätzliche Überlegung. Und wenn es so ist, das heißt, wenn es immer angegeben wird, dass dieser das ist, dann die Wahrheitsfunktionen lassen sich in Reihen ordnen, das ist die Grundlage der Wahrheit. Wahrscheinlichkeitslehre. Die Wahrheitsfunktionen jeder Anzahl von Elementarsätzen lassen sich in einem Schema folgender Art hinschreiben. Das heißt, wenn es Tautologie ist, dann ist es immer so. Dann wird nicht beides, wenn einer aus der anderen folgt. Das habe ich ja beschrieben. Oder wenn es kombiniert wird, oder wenn es verneint ist, oder wenn es konjunktiert wird und so weiter und fort. Das heißt, alle diese Möglichkeiten werden aufgezählt und diejenigen Wahrheitsmöglichkeiten seiner Wahrheitsargumente, welche das als bewahrheiten, will ich seine Wahrheitsgründe nennen. Das heißt, wir haben auf der linken Seite vier Möglichkeiten, wie wir mit zwei Funktionen umgehen können. Ja? In erster Linie, wenn es Tautologie ist immer wahr. Alle vier Positionen sind wahr. Ja. Dann haben wir die Funktion folgt aus einem, nicht beides per NQ. Da ist zum Beispiel in einem Falle falsch, in drei Fällen wahr. Wir können das verfolgen, dass es tatsächlich so ist. Zum Beispiel mit dem Folgen. Sie wissen, dass aus dem Wahren folgt immer das Wahre. Das heißt, wenn P richtig ist, oder hier beginnt mit Q, wenn Q richtig ist, folgt daraus P. Aus dem Falschen kommt auch das Wahre. Wenn Q falsch ist, daraus kommt ja P. Aus dem Nichtwahren kommt auch Nichtwahre. Das heißt, das ist auch wahr. Das Einzige, was nicht passieren kann, ist, aus dem Wahren etwas Nichtwahren kommt. In einem Falle ist es also falsch. Also die Tabelle für die Ableitung Gesetze von einem zum anderen, sieht folgendermaßen WFWW. Ja? Aus dem Wahren folgt nur das Wahre. Das heißt, wenn aus dem Wahren etwas Falsches folgt, ist es falsch. Aus dem Nichtwahren kann aber alles folgen. Ja, sowohl das Wahre wie auch das Falsche. Das heißt, wir haben zwei Fälle, wo der Satz insgesamt wahr ist. Ein Fall, wo es wahr ist, weil beide wahr ist. Und ein einmal falsch. Dann P oder Q. Wir haben auch diese Situation. Ja? Wenn P und Q beide wahr sind, dann ist es wahr. Wenn P ist wahr und Q ist nicht wahr, ist die Summe nach wie vor wahr. Weil irgendwann kommt es schon. Im zweiten Fall ist es das Gleiche. Nur wenn beide nicht wahr sind, ist das Ganze nicht wahr. Also in einem Fall ist es auch falsch. Muss man das weiter erklären oder nicht? Ist das Prinzip klar, wie man das rechnet?
Es ist auch wieder diese Mengenlehre, oder?
Also es ist eine Mengenlehre. Es ist ein schlicht und einfach eine Mengenlehre. Das Problem ist, dass man, wie beschrieben habe, der ganze Trick besteht darin, dass man die Sätze so analysiert, dass man im Endeffekt Elementarsätze bekommt, die man in eine direkte Weise auf Mengenlehre beziehen kann. Hat man das mal geschafft, hat man sofort einen Mechanismus, und zwar durch die Mengenlehre, die Wahrheit oder die Falschheit dieses Elementarsatzes zu errechnen. Wenn man dann die Verbindungen auch markiert, ja, wie das funktioniert, hat man die Rechnungsmaschine, die insgesamt der Wahrheitsgehalt des Satzes errechnet. So weit. Also die Frage ist nun, wie geht man so vor, dass zwischen Satzaufbau und Mengenlehre, also eine der Konfrontationen, eine Homologie entsteht? Um das zu erreichen, gibt es, wie gesagt, nur eine Forderung. Ich darf nie irgendetwas sagen, wenn ich im Voraus nicht ein Beispiel dafür immer schon parat habe. Ja? So. Diese Regel ist allerdings eine goldene und unverbrüchliche Regel. Und an dem Moment, an dem ich zunächst einmal eine Regel aufstelle und dann noch ein Beispiel, jede ganze Woche System kaputt.
Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Sprache wirklich auch dazu dienen kann, Wirklichkeit zu generieren, das heißt, sich Sätze auszudenken und dann in der Wirklichkeit irgendwas zu schaffen, wie zum Beispiel ein Haus zu bauen oder so, was es vorher noch nicht gab, ein Haus ohne Toiletten, ja, zum Beispiel, kann man nicht von dieser, also wenn es diese Möglichkeit gibt, dann, also Dinge zu sagen, die so noch nicht existieren, um Wirklichkeit zu generieren, dann kann man ja davon ausgehen, dass es auch alle möglichen anderen Dinge gibt, von denen wir uns Gedanken machen können, die wir vielleicht auch irgendwann produzieren können, wo wir nur noch nicht lange genug drüber nachgedacht haben, wie zum Beispiel Gott oder so.
Ja, ja, das kommt immer auf das Gleiche hinaus, weil es ist halt so mit der Toilette und so. Zum Teil ist es folgendermaßen. Ich komme und sage so, stellen wir uns eine Welt vor, die eine andere ist, als die, in der wir leben. Und nämlich eine folgende. Wir leben in einer Welt ohne Toilette. Stellen wir uns vor, eine Welt mit der Toilette. Ja? Also, um den Übergang zwischen der einer Welt ohne Toilette in die Welt, in der eine Toilette vorhanden ist, zu bewerkstelligen, muss Folgendes gemacht werden. Wir haben eine Welt, in der das Wasser nur so fließt. Also, in dieser Welt muss so ein Ding aufgebaut werden, dass das Wasser so fließt und dann so. Und so weiter und so fort. Das heißt, eine bestimmte Zahl der Elementarsätze, die die Welt Nummer 1 enthält, müssen verändert werden. Elementarsatz zum Beispiel besteht darin, dass das Wasser so fließt, muss aber so fließen. Da war ein Rohr, muss noch ein zusätzlicher Rohr, da muss noch etwas aufgebaut werden und so weiter. Das heißt, wir können eine Summe Elementarsätze verändern und dann errechnen, wie die Toilette logisch aussieht. Die Toilette sieht logisch folgendermaßen aus. Die Toilette ist eine Summe der Veränderung von Elementarsätzen in der Welt U1, in der Welt UT, das heißt Welt mit der Toilette.
Aber was war zuerst die Idee, die Toilette zu bauen die Bekanntheit der Elemente, die man braucht, um überhaupt sozusagen eine Toilette produzieren zu können?
Das ist eine für unsere Untersuchung irrelevante Frage. Weil es geht nicht darum, woher die Sätze kommen, sondern es geht darum, wie ihre logische Struktur aussieht. Was vorher war, war nichts anderes als die pure linguistische Möglichkeit, diese Sätze anders zu formulieren. Die Toilette ist nichts anderes als ein linguistischer Artefakt. Das heißt, ich habe die Sprache, die so aufgebaut ist, dass auch die Toilette beschrieben werden kann. Also beschreibe ich sie. Wie ich auf diese Idee kam, eben diese Beschreibung und nicht jene Beschreibung zu geben, das ist psychologischer Fakt meiner individuellen Entwicklung. Ja? Aber ich kam auf diese Möglichkeit, weil die Sprache so etwas wie eine Toilette von Anfang an vorgesehen hat, weil die Sprache von Anfang an mir die Möglichkeit gibt, zu sagen, dieser Rohr geht nicht in diese Richtung, sondern in jene Richtung. Wie ist es mit dem Gott? Gott ist kein Fall in der Welt. Ja. Das heißt, es gibt keine sprachliche Möglichkeit, es gibt kein logisches Rezept, welche Elementarsätze ich wie verändern kann, um eine Welt zu schaffen, wo 3 gleich 1 ist und 1 gleich 3. Ja. Dafür gibt es ja kein Rezept.
Aber die Toilette oder das Flugzeug, die waren ja auch nicht immer schon Fälle in der Welt, sondern sind irgendwann zu Fällen in der Welt geworden, weil sie generiert wurden. Vielleicht, weil eine Idee da war, vielleicht, weil...
Ja, aber so gesehen sind sie ja praktisch einfach eine Summe von irgendwelchen formulierbaren Sätzen sozusagen. Eben. Und da kommt in dem einen Fall eine Toilette raus, in dem anderen Fall ein Flugzeug.
Das Problem ist so, dass die Technik, ist nichts anderes als die Realisierung bestimmter Sprachmöglichkeiten. Warum haben wir überhaupt Technik? Jede Technik ist abgeleitet von der Sprachtechnik. Wir verfügen über eine Sprache, die uns syntaktisch und grammatikalisch die Möglichkeit gibt, die Fälle zu formulieren, die es nicht vorkommen. Ja, so. Das heißt, wenn ich diesen Tisch sehe, gibt es eine Möglichkeit zu sagen, dieser Tisch ist nicht weiß, sondern blau. Daher kommt es Möglichkeit, machen wir es.
Aber
streichen Sie es blau. Und so kommt es technisch hin.
Unsinn sind doch auch Sprachmöglichkeiten.
Ah?
Aber unendliche negative Theologie und sowas sind auch alle Sprachmöglichkeiten.
Absolut, gar keine Frage. So. Gar keine Frage. Die sind aber noch nicht der Art, dass sie technisiert werden können. Ja? Die können aber nicht technisiert. Wir haben sozusagen zwei Möglichkeiten in der Sprache. Eine Möglichkeit ist, nur etwas zu sagen. Und andere Möglichkeit ist, sagen und machen. Die Wittgenstein interessiert sich nur für die zweite Möglichkeit, sagen und machen. Wir können über Gott reden, aber wir können ihn nicht machen, weil wir uns Sprachmöglichkeiten dafür
verpflichten. Aber das ist doch bloß ein zeitliches Problem. Die Toilette hat doch auch nicht von Anfang an so funktioniert, dass irgendwie die Spülung immer gut funktioniert hat, dass die Toiletten normiert waren, sondern es bedarf einer bestimmten Zeit, um das herzustellen. Natürlich ist es eine Folge von Sätzen, aber um zu sozusagen diesem perfekten Produkt zu kommen, der perfekten Toilette, braucht es eine gewisse Zeit. Und ist dann nicht auch, also kann man dann nicht auch davon ausgehen, dass es Gott gibt, dass es bloß noch nicht die Zeit ist, dass wir ihn hergestellt haben, dass wir sozusagen immer noch brauchen, um unsere Sprache so weit zu verfeinern, so weit zu entwickeln, um irgendwann zu dieser Möglichkeit, also zu dieser Realisierung zu kommen. Also dass es nicht bis jetzt nur noch technische Probleme sind, die uns
Dafür gibt es ja einige krude Argumente. Einige krude Argumente. Und ein subtiles Argument. Also krude Argumente sind folgende. Gott wird beschrieben als eine Summe der Prädikaten. Okay, das heißt, Gott ist allmächtig, gnädig und vieles anderes mehr. Wir wissen aber, dass sie alle in Widerspruch zueinander stehen. Zum Beispiel, wenn Gott zum Beispiel diese Welt geschaffen hat und ist allmächtig, warum ist diese Welt so, wie sie aussieht und nicht anders und so weiter und so fort. Ja? Wenn Gott allgegenwärtig ist, wie kann er ein Subjekt sein? Wenn es ein Subjekt sein kann, nicht allgegenwärtig sein. Und vieles anderes mehr. Also die Geschichte der europäischen Theologie in 1500 Jahren ihre Geschichte hat gezeigt, dass wir mit erheblichen Schwierigkeiten hier zu tun haben. Wenn wir aber weitergehen und sagen, wir können die prinzipiell nicht lösen, ja, und so weiter. Also wir können ein Objekt wie Gott nicht aufbauen, weil die Beschreibung Gottes, die uns unsere Sprache liefert, programmatisch nicht zufällig, sondern programmatisch in sich selbst widersprüchlich ist. Gut. Es ist ein kruder, wenn auch überzeugender Argument. Das Problem ist, dass es ein subtiler Argument ist. Es ist ein subtiler Argument, der Wittgenstein vorziehen würde. Das subtile Argument besteht im Folgenden. Was bedeutet, dass der Gott fehlt? Also was bedeutet, dass es ihn so in unserer Welt nicht gibt? In Bezug auf die Toilette ist es ganz klar, was das bedeutet. Also das Fehlen der Toilette bedeutet, dass es statt dieses und jenes das und das stattfindet. Ja? Oder mit Flugzeug ist es genauso gut. Ja? Und so weiter und so fort. Was bedeutet, dass der Gott fehlt? Was findet nicht statt oder anders? Das ist die Frage, auf die es keine Antwort gibt. Und da es diese Frage ist, auf die es keine Antwort gibt, gibt es keine Möglichkeit, Gott aufzubauen, weil die Abwesenheit Gottes von seiner Anwesenheit nicht unterscheidet. Im Unterschied zu Flugzeug. Warum? Weil entweder läuft alles, wie es läuft, oder es gibt Wunder. Wenn es Wunder gibt, wurde schon gezeigt, dass es sozusagen eine Gottesvorstellung ist, die uns nicht behagt. Wenn es aber keine Wunder gibt, ändert sich auch nichts. Ja. Damit ist der Gott erledigt. Ja. Gott erledigt nicht, weil es schwierig ist oder die Sprache nicht verfeinert ist, sondern weil es strukturell unmöglich ist zu sagen, wie die Anwesenheit von Gott und seiner Abwesenheit effektiv unterscheidet. Und so ist Gott prinzipiell untechnische Angelegenheit. Wir können über ihn sprechen, Aber wir wissen nicht und wir können auch unterscheiden zwischen Sprache. Übrigens, das würde ein Argument sein. Aber Argument nicht im Wittgensteinischen Sinne. Eine Sprache, die über Gott spricht, unterscheidet sich von einer Sprache, die über Gott nicht spricht.
Ja, das ist ja ein Gottesbeweis. Ja. Also in dem Moment, wo es in der Sprache angelegt ist, über Gott zu sprechen.
Ja. Das ist kartesianische Gottesbeweis. Nur der Punkt ist, dass erstens wissen wir das nicht, dass es, also diese Schlussfolgerung kann man nicht ziehen. Ja. Das ist das eine. Und das andere, Wittgenstein niemals ja, bestreitet das. Das ist der Punkt.
Ja. Es spielt nur für die Welt keine Rolle. Eben.
Er bestreitet das nicht. Er bestreitet nicht, dass die Sprache, in der es Gott gibt,
aber sich nicht mehr. Was ich damit eigentlich meinte, Gott ist jetzt halt sozusagen nur das Extrem davon, aber woher kann man sprachlich, das ist nicht eine utopische Aufgabe, sprachlich überhaupt immer schon festzulegen, was möglich sein wird oder was nicht möglich sein wird? Also, das heißt, wo liegt das Kriterium dafür, zu wissen, ob man darüber nachdenken kann, ob man darüber sprechen kann, ob man es vielleicht irgendwann in der Realität produzieren kann, herstellen kann, oder ob es wirklich Dinge sind, über die man überschweigt.
Ja, das kann man nicht wissen. Die Sache ist nun die, dass wie ich glaube, ein anderer Autor gesagt hat, nämlich Ernst Jünger in einem seiner Briefe, man kann lediglich aus der Welt das herausholen, was in dieser Welt liegt. Und das bedeutet, dass es geht nicht darum, ob man das herausgeholt hat oder nicht. Ja. Öl oder Flugzeug, ja, oder was auch immer. Sondern liegt es oder liegt es nicht? Und was liegt nicht? Ja. Das heißt, die logische Struktur von Äther, zum Beispiel, ist eine solche, dass ätherische Substanzen nichts rauszuholen sind. Ja. Also wenn man bestimmte alchemische und so weiter Prozesse beobachtet und analysiert, dann merkt man irgendwann, dass man versucht, irgendetwas rauszuholen, was es nicht gibt. Ja. Öl kann man aber rausholen. Und so, Wittgenstein fragt nicht nach der konkreten Möglichkeiten, akzidentellen, empirischen Möglichkeiten, irgendwelche Erfindungen, sondern fragt sich, was ist die allgemeine logische Struktur, die unabweisbar ist, für eine sprachliche Überlegung, so dass diese Überlegung so etwas wie eine Realisierbarkeit entspricht. Ja. Eine Welt entspricht. Eine reale Veränderung. Eine reale Machbarkeit. Ja. Und was eine Sprache ist, der keine reale Veränderung, keine Machbarkeit entspricht. Ja. Das heißt, wo wir zwar sprechen können, aber daraus folgt ja nichts. Ja, so. Weder für uns noch für die Welt. Er relativiert ja diese Ansicht ja später in einigen Aspekten, aber nicht grundsätzlich. Nicht grundsätzlich. Ganz im Gegenteil. Man merkt, dass dieser Aspekt der Machbarkeit, der Effizienz ja, eher zunimmt. Nur er führt dazu, dass er sagt, schon darüber nachzudenken, ob es wahr ist oder falsch, ist ineffizient. Ja. Und widerspricht dem Kriterium der puren Machbarkeit. Ja, das ist der Philosophie 2. Es ist sozusagen, schon das ist zu viel verlangt eigentlich. begrenzen wir uns auf die Machbarkeit pur. Ja. Machen wir das Kriterium der Machbarkeit zum einzigen Kriterium, unabhängig auch von der Wahrheit. Aber bis das kommt, ja, zunächst einmal sagt er, machbar ist das, was unter Umständen wahr sein könnte. Ja, wo er sagt, die Wahrscheinlichkeitsrechnung oder Möglichkeitsrechnung ist eine Art Wahrheitsrechnung. Ja, an dieser Stelle. Das heißt, möglich ist das, was unter Umständen wahr sein könnte. Wenn wir die Bedingungen nicht angeben könnten, wenn wir Konstruktionen nicht uns vorstellen könnten, wie es wahr sein könnte, können wir das auch nicht so formulieren, dass wir es tatsächlich als eine sprachliche Charakterfigur interpretieren.
Sind in dem Traktatus die nicht bestehenden Sachverhalte, nicht bestehenden Tatsachen, sind die an diese Möglichkeit gebunden?
Ja.
Das sind sozusagen jederzeit mögliche Tatsachen, die noch nicht, also sind nicht die Tatsachen, die nicht Tatsachen sind, also außerhalb der Welt sind, sondern sind Tatsachen in der Welt nur nicht bestehen in dem Moment hier und jetzt, sondern möglich.
So eine möglich in einer anderen Welt. Es könnte auch sein, dass eine andere Welt könnte hier und jetzt auch sein. Auch hier und jetzt könnte dieser Tisch blau sein. Und es ist legitim, zum Beispiel das anzunehmen. Es ist aber nicht legitim anzunehmen, dass dieser Tisch Werk Gottes ist. Ja? Weil wir können das zwar sagen, aber wir fragen uns, was ändert das für den Tisch und für uns? Wir können sagen, dieser Tisch ist Produkt der Natur, wir können sagen, das ist Produkt der Technik, das ist das Werk Gottes oder geschenkt oder geschickt des Seins. Ja. Das sind zwar alle möglichen Aussagen, aber die kränken alle an das Fehlen einer Wahrheitsfunktion in dem Sinne. Die können nicht analysiert werden als eine Summe faktischer Elementarsätze. Und man kann nichts sagen. Über Wahrheitsgehalt, das Behaupten, lässt sich nicht sagen. Und über Wahrheitsgehalt lässt sich nicht sagen, weil wir uns nicht vorstellen können, wie es anders sein könnte. Zum Beispiel, wenn Heidegger zu uns kommen würde und sagen würde, es ist halt so, wenn der Tisch Geschenk Gottes ist, dann ist er blau. Und wenn der Tisch geschickte Salz ist, dann ist es immer weiß. Dann würde sagen, das ist kein Problem. Ja? Also wenn ein, das ist verständlich. Ja? Also wenn ich einen weißen Tisch sehe, dann weiß ich, dass dieser weiße Tisch Geschenk Gottes ist. Und wenn ich einen blau, dann geschickte Salz. Ja? Das ist ein Kriterium. Es ist schwer nachzuweisen, dass es tatsächlich so ist, aber zumindest gibt es irgendwelche Unterscheidungen. Es ist interessanterweise, dass die Philosophen dazu tendieren und das irritiert Wittgenstein, Behauptungen aufzustellen, von denen man nicht weiß, welche Unterscheidung sie in die Welt einführen oder auf welche Unterscheidung sie überhaupt anspielen. Ja? Wenn zum Beispiel Derrida sagt, alles lässt sich dekonstruieren, na gut, ich habe das zur Kenntnis genommen. Aber zusammen, ich habe nicht das Gefühl, das hat mir irgendwie weitergebracht. Ja. Das ist das Problem. Oder alles ist von Gott geschaffen. Na, danke schön. Also es ist klar, ja, wie der Mechanismus funktioniert. Okay, dann kommt das Kommentar. Ich glaube nicht, dass wir dieses Kommentar tatsächlich brauchen zu dieser Wahrheitsfunktion. Wie gesagt, es ist tatsächlich einfach diese Korrelation zwischen Mengelehre und Sätzen und so weiter, die für uns zentrale Bedeutung haben. Und dann kreist er ständig 5, 4, 7 ist typisch in diesem Sinne. Er kreist ständig um diese Frage nach dem Privileg der logischen Operation vor dem Argument, ja, Funktionenargument. Ja, aber es wieder diese existiert X, ja, zeigen soll, dass es sich um eine Funktion und nicht um ein Argument handelt. Zum Beispiel 5, 4, 7, 3, 3. So sagt Sokrates, ist identisch, darum nichts, weil wir dem Wort identisch ein Eigenschaftswort keine Bedeutung geben haben. Denn wenn es ein Gleichzeichen auftritt, so symbolisiert es auf eine ganz andere Art und Weise, die bezeichnende Beziehung ist eine andere, also ist auch das Symbol in beiden Fällen ganz verschieden. Die beiden Symbole haben nur das Zeichen zufällig miteinander gemein. Das ist auch so eine Passage, wo die gleiche Idee anders auftritt. Man fragt sich, das ist die Reaktion auf diesen Diskurs über die wahre Identität. Also die Frage ist, ist Sokrates sich selbst wirklich identisch? Oder ist er sich selbst nicht identisch? Ja? Ja, so wie Rimbaud sagt, ich bin ein anderer, ja? Ich bin mir selbst nicht identisch. Ja? Ist das Sokrates sich selbst identisch? Kann man sagen, dass der Mensch sich selbst identisch ist? Kann man sagen, dass Sokrates ist tatsächlich Sokrates? Dass Sokrates ist tatsächlich derjenige, der Sokrates ist? Ja? Und so weiter und so fort. Und er sagt, Wittgenstein, das sind also Pseudoprobleme. Ja, weil Identitätszeichen hier eigentlich nicht richtig eingesetzt ist. Weil Identitätszeichen muss dort eingesetzt werden, wo wir mit unterschiedlichen Objekten zu tun haben. Ja. Wenn wir zum Beispiel zunächst einmal wissen, dass es sich um zwei unterschiedliche Tische handelt, dann macht es Sinn zu sagen, sie sind gleich weiß. Das ist verständlich. Wenn zum Beispiel ein anderer Sokrates auftaucht, dann können wir einen Klon zum Beispiel, dann können wir tatsächlich die Frage stellen, ob er identisch ist oder nicht. Aber die Frage zu stellen, ob Sokrates sich tatsächlich selbst identisch ist, ist eine absurde Frage, weil wir überhaupt nicht sagen können, was passieren würde, wenn es nicht der Fall wäre. Ja. Na gut, und Sokrates ist sich selbst nicht identisch. Und was hat sich verändert? Ja. Er sieht gleich aus, er tut das Gleiche, er hat die gleichen Dokumente und hat das Gleiche geschrieben. Also, was hat sich geändert überhaupt? Er fragt sich systematisch, was ändert sich für uns, wenn wir irgendetwas sagen. Und wenn wir ganz klar sehen, dass sich überhaupt nichts ändert, dann sollen wir das auch nicht sagen, weil es ist dann sinnlos und es wäre unsinnig. Ja. Und dann sagt er dann später, ja, das sind die Philosophen am Feiertag oder sonntags, ja, das sind Sonntagsfragen. Weil ein normaler Mensch fragt sich sowas nicht, nur wenn er sozusagen viel Zeit hat und viel Muße. Und dann fragt er sich, ja, und ist das sogar, dass sie selbst in dem Verschwörung sind? Und dann geht es sozusagen weiter.
Man fragt sich doch irgendwie, was sind die Kriterien dafür, ob sich was verändert oder nicht.
sinnvoll ist, ja, endlich. Da hat das schon drin gestanden.
Aber das ist schon eine ethische Haltung.
Ja, aber
die,
sozusagen.
Deren eigenen Kriterien auf die Logik nicht zu reduzieren sind.
Doch, das sind dann unterschiedliche Welten. Sozusagen, was sagt die ethische Kriterien? Ethische Unterscheidung besteht allein darin, will man in einer Welt mit Bombe leben oder will man das nicht. Ja? Und das ist eine Entscheidung. Aber die Bombe kann man machen. Die Frage, will ich mit Gott leben oder ohne Gott, ist eine unsinnige Frage. Was auch immer ich sage, ja oder nein, die Welt ändert sich nicht. Ja. Die Frage aber, will ich mit Bombe leben oder ohne Bombe, ist eine sinnvolle Frage.
Ja, das ist schon legitim, aber das führt auch zu nichts.
Das führt zu nichts, ja. Das ist ganz klar. Das führt zu nichts, insofern, dass Wittgenstein nicht glaubt, ja, dass man Menschen so etwas wie überzeugen kann oder
begründen
kann.
Aber es gibt schon so ein starkes ethisches Implikat. Also es gibt doch irgendwie schon das, aber die Philosophie abschaffen.
Ja, es gibt einen sehr starken ethischen Impuls.
Aber so wie wir uns darstellen, ja, ist er nicht vorhanden. Quasi, ja, oder das ist absurd, ihn zu formulieren.
Ja, aber er schreibt ja ganz am Anfang so praktisch, dass er schon gar nicht, also praktisch, wenn jemand nicht selber schon die Gedanken gehabt hat, dann hat das eh keinen Sinn. Also,
ja, gut, diese Frage. Aber in Bezug auf die ethische Frage ist es halt so, dass wir müssen uns die Frage stellen, ob es möglich ist, die Leute zu überzeugen, besser zu werden. Ja, das ist plausible Gründe. Das heißt, gibt es überhaupt Argumente zugunsten der Moral? Und ich denke, dass Wittgenstein ganz klar davon ausgeht, dass die Argumente zugunsten der Moral nicht gibt. Dass sozusagen alle Argumente zugunsten eines moralischen Verhaltens sind grundsätzlich unglaubwürdig. Ja. In diesem Sinne ist Zeitgenossen Heidegger, ja, haben gerade mit Peter ja darüber gesprochen, dass er sich erinnert an den Satz von Heidegger, das ist irgendwo aus den 20er Jahren, wo er sagt, ich höre den Ruf meines Gewissens und was höre ich? Nichts. Ja, das heißt, es ist eben so, dass es gibt keine argumentative Mittel, sich von Guten zu überzeugen. Da ist es aber so. Und das ist eine implizite, wahrscheinlich sogar später von ihm verabschiedete Vorstellung. Vielleicht nicht, ja, es ist schwer zu sagen. Dass, wenn es keine guten Argumente gibt, gut zu werden, dann lieber soll man es lassen, überhaupt zu argumentieren im moralischen Bereich, weil die Argumente, die dann als wirksam sich erweisen, führen eher zum Bösen. Ja? Also das ist im Grunde eine kulturkonservative Haltung, die man bei allen der vielen Autoren dieser Zeit finden, zum Beispiel bei Krauss, mit dem Wittgenstein befreundet war, von dem er sehr beeinflusst war. Es gibt dann solche Bourget, viele andere Autoren, die gesagt haben, man muss es vermeiden, über moralische Fragen überhaupt zu reden. Weil tut man das, für das Ehren zum Bösen und zum Guten. Es gibt gute Argumente für das Böse und es gibt keine guten Argumente für das Gute. Und das bedeutet, weil sozusagen, wenn man überhaupt beginnt zu argumentieren, dann scheint sozusagen die Verführung zum etwa sinnlichen Genuss und so weiter, zum Bösen überhaupt, ein gewisser Coolness, ein gewisser Aufregung, Größe. Ja, also es gibt Es gibt in unserer Sprache eine gewisse Verführungsgewalt und eine gewisse Verführungsmöglichkeit. Und so im ethischen Bereich, im Bereich der Sprache, im Bereich des, sozusagen des Diskurses über das Ethische verliert. Quasi automatisch. Das Ethische hätte gewonnen, wenn es Gründe wäre für das Ethische, aber es gibt keine. Da es aber keine Gründe gibt, ist die Wirkung der Sprache allein eine poetische oder verführerische oder suggestive. Und das Böse hat suggestivere Kraft als das Gute. Das heißt, in der Sprache gewinnt immer nur das Böse. Ich glaube, dass Wittgenstein war in seiner Grundhaltung weitgehend von diesen Gedanken, kulturkonservativen oder sprachkonservativen Gedanken, zutiefst beeindruckt. Ich glaube, er wollte im Unterschied zu Freud und anderen, er hat nicht geglaubt, dass diese Praxis des Sprechens und so weiter, dass es hilft. Er hat gedacht, dass es schadet. Zum Beispiel die Literatur der Zeit zu lesen. Und er war ein Leser, er ist ein Romanleser. Ja, er war der Leser der Literatur seiner Zeit. Ja. Immer gewesen. Und einem Leser der Literatur der Neuzeit kann nicht entgehen, dass wirklich interessante Helden ja in all diesen Romanen nur negative Helden sind. Es gibt nichts Banales, Uninteressantes und Unsexes als ein positiver Held eines europäischen Romans des 19., 18., 19., 20. Jahrhunderts. Wobei es eine große Reihe gibt, faszinierende negative, dämonische Persönlichkeiten. Man kann dann sagen, ja gut, es ist nur im Roman so, weil es eine Fiktion ist. Aber im wirklichen Leben, bei wirklicher Erwägung, es ist anders. Nur Wittgenstein glaubt das nicht. Ja, genauso Heidegger. Wittgenstein glaubt, diese ganze Sprache ist die Sprache der Fiktion. Und da der ganze ethische Diskurs ist Fiktion. Und wenn der ganze ethische Diskurs fiktiv ist, dann muss das Böse gewinnen. Weil wir wissen, dass es in der Fiktion ist. Das ist die Frage, das ist der, das ist der Bereich, in dem die Sprache verführt. Und die Sprache verführt, weil die Sprache es nicht kann. Er verbirgt das alles. In diesem Sinne ist der ethische Diskurs auch das Böse. Weil die Sprache verbirgt ihre Unfähigkeit, das Gute zu verteidigen. Und die Tatsache, dass die Sprache das tut, ist schon vom Bösen. Jeder Diskurs in diesem Bereich ist der Diskurs der Verführung. Und die Verführung ist nicht gut. Also seine ethische Wahl war, sich nicht verführen zu lassen. Zu überhaupt irgendetwas. Sondern im Rahmen dessen zu bleiben, was klar ist.
Und trotzdem folgt dieses Sprachverbot daraus nicht. Also
Sprachverbot folgt nicht.
Seine ganze, also
Misstrauen.
Die Dynamik dieses und der Einfluss dieses Buches sind denn. Natürlich ist es entnervend und langweilig, immer wieder auf diese Bindung in der Welt und auf das ethische Implikat zurückzukommen, aber es ist
Erfolg des Buches ist dieses Misstrauen, dass das nicht aus dieser logischen Theorie ableitbar ist.
Ist Misstrauen und eine ständige, systematische Aushöhlung und Unterminierung aller Diskursen, die sozusagen bedeutsam erscheinen. Ja, das ist auch sehr, sehr wichtig. Was heißt, war der Julius wirklich ein Cäsar oder so? Also, oder war der Sokrates wirklich Sokrates? Also alle diese Tiefe, ist man in Tiefe seiner Seele selbst identisch. Also alle tiefe Fragestellungen werden der Lächerlichkeit überführt. Ja? Sie werden gezeigt als unglaubwürdig, vom schlechten Geschmack, kitschig. Ja, so. Ja, es ist sozusagen eine große Verkitschung der Metaphysik. Metaphysik ist nur möglich als Kitsch. Ja. Als sozusagen diese Matrix, ja, das ich gestern zitiert habe, dieser Matrix-Film ist post-Wittgensteinianisch. Es scheint, dass es Heidegger, ja, es wird Plato zitiert, es wird Heidegger zitiert, es wird Adorno zitiert, es wird das zitiert, für jenes zitiert. Aber was wird zitiert? Es wird zitiert eine Geschichte der europäischen Metaphysik als Hollywood-Kitsch. Und es ist nur möglich, vor dem Hintergrund der amerikanischen Philosophieverständnis, ist das 100% von Wittgenstein formiert worden. Verstehst du? Das ist alles Kitsch. Als Kitsch ist es auch unterhaltsam. Ja. Und man kann es verfilmen. Aber sonst nicht. Es ist auch nicht zufällig, dass alle diese Autoren nicht im Rahmen der Philosophischen Fakultät unterrichtet werden. Adorno und Heidegger und Derrida und so weiter, Hegel, ja, sie werden gelesen in der amerikanischen Universität, aber sie werden gelesen im Rahmen von Culture Studies oder im Rahmen von Comparative Literature. Das heißt, als Geschichte des Kitsches, als Geschichte der Fiktion, als Geschichte dessen, was sozusagen der Auswüchse sozusagen des europäischen Bildes. Ja. Dann ist es okay. Ja. Dann hat es einen Platz. Ja. Das ist sozusagen europäische Variante des Gruselromans. Ja. Ja, dass man denkt, ja, so wie man Amerikaner so aufwacht, ja, in der Roman und sieht, ja, eigentlich Seine Frau ist außerirdisch, ja. Sein Nachbar ist ein Zombie und so. Und dann denkt er, bin ich mir selbst identisch oder nicht? Also nur wenn man sozusagen ist ja in dieser Welt des Kitsches, ja, des Gruselfilms, ja, der anekdotischen Fiktion versetzt, ja. Da kann man sich tatsächlich fragen, bin ich mir selbst identisch, ist meine Frau sich selbst identisch und so weiter. Dann, also in diesem Rahmen, oder Freddy Krüger, ja, hat sich eigentlich ausgewechselt. Ja. In diesem Rahmen funktioniert das ganz gut, ja, das ist kein Problem. Und man muss ja ganz klar sehen, dass auch eine bestimmte Perspektive, jede europäische Metaphysik ist ja so ein gotischer, kitschiger
aber nur, weil Matrix ja auch keine Metaphysik vorkommt, sondern eben immer nur virtuelle Welt.
Metaphysik heißt gut Kitsch. Nein, Metaphysik kommt, ja. Metaphysik kommt, weil man ständig fragt nach dem Ursprung. Ja, man fragt, was ist der Ursprung unserer Welt, ach, die nächste Welt, und was ist der Ursprung dieser Welt? Bin ich wirklich ich oder ausgewechselt? Das ist diese gute Chance.
Aber das ist doch immer nur ein Sprung von der nächsten und man sagt deshalb, naja, also ein Sprung einer Welt zu einer anderen.
Ja,
und damit eben die
Teilstücke. So, sozusagen läuft das alles aufeinander sich hinaus. Was wollten Sie
fragen? Ich wollte fragen, ob man wenigstens diesen Traktatus trotzdem genau in diese kitschige Tradition europäischer Philosophie trotzdem noch verankern kann.
Ja, ja, das sagt Wittgenstein selbst. Das kann Wittgenstein selbst. Er sagt doch am Ende und dann in seinen Briefen, dass nur derjenige, der versteht, dass es wirklich kitschig ist, hat mich verstanden. Ja, sozusagen derjenige, der mich richtig versteht, versteht, dass es alles Unsinn ist, was ich geschrieben habe. Aber ich musste diesen Unsinn schreiben, damit die Leute verstehen, dass es der Unsinn ist. Ja, sonst geht es nicht.
Ja. Es ist wie so ein Sprungbrett, was man